Wir sind ja momentan beschäftigt mit der Serie über Gebet. Und Gebet ist, wie wir heute schon gehört haben, was ganz Wesentliches, das uns auf der einen Seite mit Gott in Verbindung hält und das uns aber auch immer wieder neue Kraft gibt, wenn wir mit Herausforderungen konfrontiert sind. Weil kein Leben auf dieser Erde geht ganz easy und ohne irgendwelche Herausforderungen. Auch nicht für uns Christen. Und ich habe das letzte Mal auch gesagt, dass wir ein bisschen Acht geben müssen, wenn die Bibel zum Beispiel Dinge sagt, wie, dass uns nichts passieren kann, dass wir unter Gottes Schutz stehen und so weiter, dann redet die Bibel in allererster Linie von unserem geistlichen Leben. Weil jeder von uns weiß, dass ihm Dinge passieren können und es ist kein Versagen Gottes, sondern Gott sagt, er bewahrt uns im Geistlichen und natürlich steht uns auch im Materiellen bei, weil wenn jetzt so jemand geheilt wird wie heute, dann ist es einfach etwas, was Gott tut, so eine Art Voraus, wie sagt man da, das ist so ein, als ob der Himmel sich öffnet und hereinstrahlt von diesem zukünftigen Reich. In diesem zukünftigen Reich, wo Jesus Christus dann kommen wird und eine neue Erde schaffen wird, alles wiederherstellen wird, in diesem neuen Reich, da wird es ja keine Krankheit geben, da wird es kein Leid geben, keine Not geben. Und wir leben noch nicht da drin. Wir leben noch in einer gefallenen Schöpfung und darum können auch uns Dinge passieren und sind auch wir mit Herausforderungen konfrontiert. Und auch da ist Gebet einfach was ganz Kostbares, weil Gebet uns immer wieder neu auf ihn fokussiert. Wir haben uns das letzte Mal angeschaut, dieses lebensverändernde Gebet. Könnt ihr euch noch erinnern? Und da haben wir geredet, wie das bei diesem lebensverändernden Gebet ganz wichtig ist, dass wir über dem Wort Gottes nachsinnen. Und haben uns das ein bisschen genauer angeschaut, was es heißt. Könnt ihr euch erinnern, wie haben wir dann den Luther zitiert? Wenn der Luther ins Gebet hineingeht, dann macht er vier Dinge. Kann sich da jemand noch dran erinnern? Er sagt, die Bibel ist ein Büchlein oder so sind vier verschiedene Büchlein. Genau. Er sagt als erstes, also wenn du jetzt ins Gebet hineingehst, dann lies was aus der Bibel und dann ist die Bibel ein Lehrbüchlein für dich. Das heißt, was lerne ich da draus? Was lerne ich über Gott, was sagt Gott über sich, was kann ich Neues entdecken auch für mich über Gott. Und wenn ich Neues entdecke, sagt er, dann wird die Bibel zu einem Dankbüchlein. Weil immer, wenn Gott mir im Wort begegnet und ich sehe, wie sehr er mich liebt, seine Verheißungen, die er für mich hat, die Dinge, die er mir schenken möchte, die ich in Anspruch nehmen kann, sei es Heilung und Versorgung, Freude, verschiedene Dinge, dann wird mein Herz mit Dankbarkeit erfüllt. Dann ist die Bibel ein Dankbüchlein. Dann ist die Bibel auch ein Bußbüchlein. Das heißt, wenn ich die Bibel lese und sie mit meinem Leben vergleiche, dann fallen mir oft Dinge auf, wo ich sage, ups, da stimmt mein Leben noch nicht überein mit dem, was das Wort Gottes sagt. Dann gehe ich her, tue Buße und verzweifle nicht darüber, sondern dann wird die Bibel zum Betbüchlein. Und ich kann hergehen und sagen, Herr, bitte hilf du mir in diesem Bereich. Veränder mich, dass ich so werde wie Jesus Christus. Komm, hilf mir, dass ich diese Gewohnheiten ablegen kann, dass ich Dinge loslassen kann. Bitterkeit, Jähzorn, was es da alles gibt, mit dem unsere Seele auch am Kämpfen ist und für mich in Anspruch nehmen, dass Gott mir beisteht und hilft. Das ist eine gute Möglichkeit. Wir haben noch drei andere Dinge gesagt, die auch in die Richtung gehen. Das vielleicht noch ein bisschen einfacher machen. Kopf, Herz, Hand ist im Prinzip so ähnlich, oder? Was lerne ich, was verstehe ich, wenn ich es lese? Was fällt in mein Herz, wo spüre ich, dass der Heilige Geist zu mir spricht, mir was aufzeigt, mir was mich überführt oder ähnliche Dinge? Und was tue ich damit in meinem Leben? Wie wende ich es an? Also das ist etwas, was uns sehr hilft, wenn wir Bibel lesen. Liest du die Bibel?
Ja.
Ich habe jetzt gerade wieder angefangen, ich habe gerade die ganze Bibel einmal durchgelesen ungefähr im letzten Jahr und bin jetzt wieder dabei. Es ist erstaunlich, wenn man so 4 Kapitel pro Tag liest. Ich lese meist, ich lese so 3 im Alten Testament, 2 im Neuen Testament. Dann kannst du in einem Jahr die ganze Bibel durchlesen. Es ist erstaunlich, wie schnell man da weiterkommt und erstaunlich, wie viel man da liest und immer wieder neue Dinge in den Sinn kommen, oder? Man wieder neue Dinge sieht und denkt, echt, das kann mich gar nicht erinnern, dass ich das schon gelesen habe, weil habe ich da schon x-mal drüber gelesen. Gut, heute beschäftigen wir uns mit übernatürlichem Gebet. Und was brauche ich zum übernatürlichen Gebet? Frau hat es wieder. Übernatürliches Gebet ohne Heiliger Geist gibt es nicht. Weil der Heilige Geist diese Kraft Gottes ist, die die Dinge tut und die Dinge bewegt. Also wenn wir über übernatürliches Beten sprechen, dann geht nichts ohne den Heiligen Geist. Und ganz speziell möchte ich heute mit euch ein bisschen auch über dieses Sprachengebet sprechen. Was ist dieses Sprachengebet? Was sagt die Bibel drüber? Warum brauchen wir das? Es gibt ja genug Leute, die sagen, das brauchen wir nicht, interessiert mich nicht. Du kannst auch ohne Sprachengebet leben, keine Frage. Aber ich halte mich eher daran, dass ich sage, Herr, ich nehme alles, was du irgendwie hast für mich, weil ich brauche es, damit ich durch dieses Leben durchkomme. Was gibt es für Formen von Sprachengebet und wie empfangen wir das Sprachengebet? Über das werden wir uns ein bisschen unterhalten heute. Also wir haben schon gesagt, das Sprachengebet gibt es nur, weil es den Heiligen Geist gibt. Und wer ist der Heilige Geist? Der Heilige Geist ist nicht so ein irgendwas, was da so mystisch durch die Gegend floatet, Panterei, alles fließt oder sonst irgendwas. Der Heilige Geist ist nicht irgendeine Kraft, obwohl durch den Heiligen Geist sich Kraft manifestiert. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Der Heilige Geist ist genauso Person wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der Heilige Geist fällt uns ein bisschen schwerer irgendwie einzuordnen, weil man sich unter Vater was vorstellen kann, oder? Unter Sohn was vorstellen kann, aber jetzt unter Taube. Ja, kannst du auf den Stadtplatz da gehen und einmal versuchen, mit den Tauben zu reden oder sonst. Es ist einfach nicht so greifbar für uns Menschen und darum müssen wir uns ganz bewusst das immer wieder vor Augen führen. Der Heilige Geist ist genauso eine Person und der Heilige Geist ist nicht nur eine Quelle, die ich anzapfe, wo Gott mir was zur Verfügung stellt, sondern der Heilige Geist, mit ihm kann ich reden, ihn kann ich einladen, ihm kann ich meine Sorgen sagen. Er ist unser Fürsprecher, er ist unser Anwalt, sagt die Bibel, er ist unser Tröster. Er macht einen ganz tollen Job, speziell dann, wenn es herausfordernd ist und wir ihn brauchen. Und den Heiligen Geist gibt es auch nicht ohne Jesus Christus. Ohne Jesus Christus gäbe es keinen Heiligen Geist, nicht in einem Ausmaß, wie wir es erleben dürfen heutzutage als Kinder Gottes. Dass jeder den Heiligen Geist hat, dass der Heilige Geist auf jedem ruht, der ein Kind Gottes ist. Jesus sagt im Johannes 14, Vers 26, diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Hoppla, habe ich da ein falsches Format genommen. Komisch. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, er wird euch alles erinnern oder euch alles lehren, was ich euch gesagt oder anvertraut habe. Jesus sagt, wenn ich zum Vater gehe, dann sende ich euch den Heiligen Geist und der Heilige Geist wird euch in die ganze Wahrheit hineinführen. Alles, was ich gesagt habe, an das wird er euch erinnern. Alles, was ich gelehrt habe, der wird euch Verständnis geben dafür, was es bedeutet und was es heißt. Schauen wir uns ein paar Dinge da einfach auch im Wort Gottes an, in Bezug auf den Heiligen Geist. Jesus Christus hat den Heiligen Geist gebraucht. Als Jesus zu Johannes kommt, dem Täufer, und sich taufen lassen will von ihm, sagt Johannes, hey, Moment einmal, ich hätte es ja notwendig, dass du mich taufst. Aber Jesus sagt, hey, damit die Schrift erfüllt wird, will ich mich taufen lassen, und er lässt sich taufen. In dem Moment geht der Himmel, wo er aus dem Wasser wieder hervorkommt, geht der Himmel auf und der Heilige Geist kommt auf ihn und sie hören diese Stimme, siehe, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und direkt von dort führt der Heilige Geist Jesus für 40 Tage in die Wüste, wo er im Fasten vor Gott ist und wo der Teufel ihn versucht. Und er überwindet den Teufel, er kommt zurück aus der Wüste und was tut er? Sein erstes Wunder. Was macht er? Er verwandelt Wasser in Wein. Er muss so einen Durst gehabt haben nach 40 Tagen. Nein, das war nicht der Grund, sondern er hat dort das erste Wunder getan. Nachdem er, das war ungefähr 30 Jahre alt, nachdem er ja der Heilige Geist schon in ihm war, also als er mit 12 Jahren im Tempel gelehrt hat oder Fragen gestellt hat, waren die ganzen Schriftgelehrten verwundert, wie ein 12-Jähriger so weise Fragen stellen kann und mit ihnen sich unterhaltet über das Wort Gottes. Aber freigesetzt wurde die Kraft, als der Heilige Geist ihn dann noch einmal erfüllt hat, sozusagen mit seiner Gegenwart, mit seiner Kraft. Er Lukas 24, 49, da lesen wir, dass Jesus zu den Jüngern sagt, sie sollen warten, bis diese Kraft aus der Höhe, bis der Heilige Geist auf sie kommt, und dann werden sie freigesetzt werden. Im Johannes 2, 20, da haucht er sie an und sagt, empfangt den Heiligen Geist. Und dann passiert einmal vorerst gar nichts, oder? Erst einige Zeit später, in der Apostelgeschichte 2 erfüllt sich das noch, was er gesagt hat. In der Apostelgeschichte 1, da, nachdem Jesus auferstanden ist, redet er mit ihnen wieder und sagt, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, geht nach Jerusalem, wartet, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis an die Enden der Welt. Also da ist eine Kraft drin, die der Herr da auch uns schenkt und die er freisetzt. Lass uns das anschauen, Apostelgeschichte 1, 4 bis 5. Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet, Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. An einer anderen Stelle sagt er, Johannes ist gekommen, um euch mit Wasser zu taufen. Ich bin gekommen, um euch mit Feuer zu taufen. Mit dem Feuer des Heiligen Geistes. Und dann heißt es weiter, Vers 8, aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine ganze Kraft, seine Kraft empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in Samaria, Judäa und bis ans Ende der Welt. Und dann warten, fährt er in den Himmel auf, die Apostel warten und dann geschieht zu Pfingsten diese gewaltige Verheißung Gottes, die sich da erfüllt hat. Dort heißt es nämlich, plötzlich, das sind diese 120, die Apostel und die Jünger und Nachfolger Jesu sind in diesem Obergemach im Gebet und warten auf diesen Heiligen Geist. Und dann heißt es, plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Was war das Zeichen von dieser Erfüllung mit dem Heiligen Geist? Dass sie in anderen Sprachen oder Engelszungen, sagt das Wort Gottes manchmal, geredet haben. Das war für sie das Zeichen, dass jemand mit Heiligen Geist erfüllt wurde. In der Apostelgeschichte 4 sehen wir dann, dass sie da wieder zusammenkommen. Johannes und Petrus haben das Evangelium verkündigt, sind bedroht worden von den Pharisäern, gehen zurück zu den Jüngern, zu dem Rest der Bande. Und sie beten miteinander und sie beten dieses gewaltige Gebet in der Apostelgeschichte 4, wie die Könige sich gegen Jesus versammelt haben. Und am Schluss sagen sie, so gib uns nun Freimütigkeit, dein Wort zu verkündigen und bestätige dein Wort durch Zeichen, Heilungen und Wunderwirkungen. Dann heißt es so gewaltig nach Gott, und die Städte wurde erschüttert und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt. Also mit Heiligen Geist erfüllt werden, ist nicht nur eine einmalige Sache. Das kann wieder und wieder geschehen. Wir dürfen wieder und wieder den Heiligen Geist einladen, dass er uns erfüllt. Und Apostelgeschichte 10, da kommt noch der Petrus zum Cornelius. Und als er zum Cornelius kommt und er fängt an, über das Evangelium zu reden, was passiert? Der Heilige Geist fällt auf diese Heiden. Das war unvorstellbar für die Juden, weil die gedacht haben, Jesus ist nur für uns gekommen. Und was sieht der Petrus? Was hört er? Er hört, wie diese Römer in Zungen reden, in neuen Sprachen reden. Und das ist der Grund, warum man sagt, hey, später beim Apostelkonzil, wo sich da rechtfertigen muss, auch warum er das getan hat, warum er da erstens einmal zu Heiden gegangen ist, das war für Juden verboten, in die Häuser von einem Heiden zu gehen und sie dann noch da getauft hat, oder? Und der Petrus sagt, als wir dort angekommen sind, ist der Heilige Geist auf sie gefallen und sie haben in neuen Sprachen gesprochen. Wer bin ich, dass ich sie hindern sollte, nachdem der Heilige Geist offensichtlich über sie gekommen ist, dass ich ihnen die Taufe verweigere? Und alle waren dann happy und haben gesagt, ja, wenn das passiert ist, dann erstaunlich hat Gott auch den Heiligen Geist den Heiden gegeben, nicht nur den Juden. Im Matthäus 6, 16, Vers 17, da sehen wir, dass der Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes für uns alle ist. Dort sagt Jesus, und diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Sie werden Dämonen austreiben. Das hat vorhin schon gepasst. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie etwas Tödliches trinken und sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können, es wird ihnen nicht schaden. Sie werden die Kranken die Hände auflegen und sie werden wieder gesund werden. Wir sehen, dass diese Kraft des Heiligen Geistes für jeden Gläubigen vorgesehen ist. Für dich und für mich. Warum brauchen wir die Bibel nennt es auch Geisttaufe oder nicht die Bibel, sondern im Sprachgebrauch sagt man auch Geisttaufe oder was sagt man noch? Feuertaufe, wie auch immer man das nennen mag. Wenn du dein Herz öffnest für Jesus Christus, wenn du ihn um Vergebung deiner Sünden bittest und ihn einlädst, in dein Leben zu kommen, dann kommt der Heilige Geist in dein Leben. Weil ohne Heiligen Geist kannst du nicht wiedergeboren, kannst du nicht von neuem geboren sein. Es bewirkt der Heilige Geist in uns. Und trotzdem sehen wir im Wort Gottes, dass manchmal zwischen der Bekehrung und dieser Freisetzung in der Kraft des Heiligen Geistes, da kann man mal eine Zeit dazwischen sein. Jesus hat seine Jünger angehaucht und gesagt, empfangt den Heiligen Geist, aber erst einige Zeit später ist der Heilige Geist wirklich auf sie gekommen. Wir lesen von Paulus, dass er da, wohin geht er? Nein, nicht in Damaskus. Fällt mir jetzt nicht ein. Auf alle Fälle kommt er wohin, wie es Samaria oder irgendwo, und trifft dort Jünger und fragt, ob sie den Heiligen Geist empfangen haben. Und die sagen, wir haben ja nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er betet für sie und legt ihnen die Hände auf und dann werden sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und sind auch und leben in dieser Kraft. Die Apostel selber, vor Pfingsten, tote Hose, Angst, Verzweiflung, bei Pfingsten und nach Pfingsten waren sie bereit, dass 11 von 12 Aposteln dem Märtyrertod gestorben sind, und der Zwölfte, den konnten sie nicht umbringen. Haben es versucht, sie haben den Johannes scheinbar versucht zu zersägen, sie haben ihn in kochendes Öl geschmissen und das hat ihm alles nichts getan, und dann haben sie ihn nach Patmos verbannt, auf diese Insel, wo er dann die Offenbarung empfangen hat. Laut der Geschichte war das so. Warum brauchen wir diese Kraft des Heiligen Geistes? Wir haben schon gelesen in der Apostelgeschichte 1,8, damit wir effektive Zeugen sein können für Jesus Christus, damit wir seine Zeugen sind in seiner Kraft und nicht in unserer Kraft irgendwelche Dinge tun. Das ist ein wichtiger Grund. Das zweite, diese Taufe im Heiligen Geist setzt Mut frei, für Jesus Christus einzutreten. Sehen wir anhand der Christen, anhand der Apostel, vor Pfingsten, nach Pfingsten. Im 1. Korinther 14, 2-5, das möchte ich mit euch kurz lesen, da steht noch ein ganz wichtiger Grund drin, warum wir in diese Taufe im Heiligen Geist brauchen, dieses Sprachengebet. Dort heißt es, wenn jemand in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, also Zungenrede oder Sprachenrede, richten sich seine Worte nicht an Menschen, sondern an Gott. Keiner versteht ihn, was er durch Gottes Geist gewirkt ausspricht, bleibt ein Geheimnis. Wenn jemand hingegen eine prophetische Botschaft verkündet, richten sich seine Worte an die Menschen, was er sagt, bringt ihnen Hilfe, Ermutigung und Trost. Wer in einer von Gott eingegebenen Sprache redet, bringt damit sich selbst im Glauben weiter. Er erbaut seinen inneren Menschen, sagt das Wort Gottes. Wer prophetisch redet, dient aber der ganzen Gemeinde. Ich wünschte, ihr könntet alle in Sprachen reden, die von Gott eingegeben sind. Aber noch lieber wäre es mir, ihr alle hättet die Gabe, prophetisch zu reden, weil das für größeren Nutzen für die Gemeinde ist. Da spricht der Paulus was ganz Wichtiges aus. Er sagt, wenn wir in Sprachen beten, dann wird unser innerer Mensch aufgebaut. Dann wird unser Glaube gestärkt. Das ist etwas, was Gott uns gegeben hat, damit wir innerlich uns so, wie sagt man noch? Damit wir innerlich aufgebaut und gestärkt werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche das. Und zwar nicht nur einmal die Woche, sondern täglich innerlich gestärkt und auferbaut zu werden, dass mein Glaube gestärkt wird. Und dabei hilft das Sprachengebet. Glaubst du das? Das Sprachengebet hat nämlich diese eine Gnade, dass nicht mein Verstand mit Gott spricht, sondern mein Geist mit Gott spricht. Und Gott ist Geist. Das heißt, mein Geist und Gottes Geist können direkt miteinander kommunizieren. Und das scheint etwas freizusetzen, wo wir innerlich aufgebaut und gestärkt werden, wo unser Glaube gestärkt wird. Und darum ist für mich Sprachengebet was total Wichtiges. Und ich möchte nicht darauf verzichten. Wenn jemand darauf verzichten will, kann er das ja machen, aber noch einmal, ich brauche alles, was Gott für mich vorbereitet hat, um auf dieser Erde auch sein Zeuge zu sein und auch in seinem Willen zu wandeln. Eine zweite Sache ist die, dass wir durch das Sprachengebet anhaltend beten können. Paulus spricht davon im 1. Thessalonicher 5, 17, wir sollen anhalten, wir sollen dauernd beten. Das bedeutet jetzt nicht, dass du deinen Job kündigen sollst, nicht mehr schlafen sollst, essen schon gar nichts mehr, weil du ja die ganze Zeit beten musst. Wir haben gesagt, ein Teil davon ist dieses Meditieren über das Wort Gottes. Könnt ihr euch erinnern, das letzte Mal? Das hat mit dem zu tun, mit diesem anhaltenden Gebet. Das zweite ist aber, dieses Beten in Sprachen schafft mir die Möglichkeit, dass ich viel länger beten kann. Also ich bin normalerweise, wenn ich jetzt so mit meinem Verstand bete, so nach einer Viertelstunde, je nachdem wie lang die Gebetsliste ist, vielleicht einmal 10 Minuten, vielleicht einmal 20 Minuten, bin ich so ziemlich mit allem durch, was mir jetzt so einfällt. wo man denkt, für das sollte ich beten. Ich sollte ja nicht nur immer, ich sollte ja auch Gott einladen, den Heiligen Geist einladen in mein Gebetsleben und sagen, leg mir die Dinge aufs Herz, die du jetzt beten möchtest. Weil sonst kann ich ja endlos, gibt es ja Nöte. Und trotzdem komme ich meistens einmal so nach einer gewissen Zeit zu einem Punkt, wo ich wieder von vorne anfangen kann. Oder wo ich nicht weiß, was soll ich denn jetzt noch beten? Und da kann ich in Sprachen beten. Und darum können wir auch Gebet machen, das eine Stunde, eineinhalb Stunden geht. Weil ich immer wieder in Sprachen wie meditativ vor Gott sein kann und weiß, jetzt betet mein Geist, kommuniziert mit Gottes Geist. Und das ist ein totaler Segen. Also ich würde mein Gebetsleben als sehr eingeschränkt empfinden, wenn ich nur mit meinem Verstand beten könnte. Noch was Wichtiges, das der Herr uns sagt, in dem Zusammenhang, steht im Römer Kapitel 8, Vers 26 bis 28, ich glaube, das haben wir. Das heißt, der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwäche, weil wir manchmal nicht wissen, wie oder wofür wir beten sollen. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, weiß ich manchmal nicht, wie bete ich jetzt am besten dafür? Oder manchmal gibt es Situationen, da weiß ich überhaupt nicht, da spüre ich ein Drängen zu beten, aber ich weiß nicht für was. Da kann ich in Sprachen beten, weil der Heilige Geist für uns betet mit einem Seufzen, das sich nicht in Worte fassen lässt. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, irgendwas habe ich da verbockt. Und der Vater, der alle Herzen kennt, weiß, was der Geist sagt, denn der Geist bittet für die, die zu Gott beten, wie es dem Willen Gottes entspricht. Es sind zwei Dinge drin, die uns gewaltig helfen. Das eine ist, wenn ich in Sprachen bete, dann weiß ich, mein Geist betet und mein Geist verwendet sich, und manchmal kann das auch so ein richtig, wie sagt man da, gebärendes Gebet sein, so ein Gebet, wo wirklich auch mit Seufzen und mit ähnlichen Dingen verbunden ist, weil ich ganz tief innerlich ergriffen bin in meinem Geist. Und das zweite Wichtige ist, ich weiß, wenn ich in Sprachen bete, bete ich den perfekten Willen Gottes. Weil nicht ich bete, wie ich mir denke, dass es passt, sondern weil mein Geist mit Gott kommuniziert, mit dem Geist Gottes, und so betet, wie es dem Willen Gottes entspricht. Das ist ja, das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du nach dem Willen Gottes betest und sprichst. Gut. Lass uns noch ganz kurz ein bisschen eingehen, was gibt es denn für Formen von diesem Sprachengebet? Gibt es ja auch ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt auf der einen Seite, das ist das, wo manchmal die Verwirrung hineinkommt, warum im Gottesdienst manche sagen, na, da darf man nicht in Sprachen beten oder ähnliche Dinge, weil sie nicht auseinanderhalten, von welchen Dingen wir jetzt reden. Das eine ist, über das haben wir jetzt gerade geredet, über das Sprachengebet, das für alle vorgesehen ist. Markus 16 haben wir da schon gelesen, diese Zeichen werden denen folgen, 1. Korinther 14,5, wo es heißt, wo er sagt, wir bauen uns selber auf in diesem Sprachengebet. Dann redet er aber auch vom Sprachengesang. In Epheser 5,19 heißt, wenn wir zusammenkommen, sollen wir einander in Psalmen, Liedern und geistlichen Liedern einander dienen. Das heißt, es gibt auch manchmal, wenn man im Lobpreis ist, kann der Heilige Geist so führen, dass wir anfangen, in Sprachen zu beten. Und dieses Sprachengebet, Sprachensingen, das bildet dann so eine Einheit, wo du so im Geist spürst, wie man verbunden ist miteinander, wie wir wie ein Volk, wie ein Mann, wie eine Stimme vor Gott kommen. Und da ist das Sprachensingen auch, da können wir uns noch ein bisschen weiterentwickeln, auch eine tolle und großartige Sache, die uns da hilft. Dann gibt es noch etwas, über das ich jetzt heute nicht so intensiv gesprochen habe, und ich nenne es einmal die Sprachenrede. Beim Sprachengebet spreche ich zu Gott, spricht mein Geist zu Gott. Bei der Sprachenrede spricht der Geist Gottes durch mich zur Gemeinde. Das ist eine Form von prophetischem Reden, ist eine Geistesgabe. Und wenn das der Fall ist, dann muss sie natürlich ausgelegt werden, weil sonst hat ja niemand was davon. Wenn da einer aufsteht in der Gemeinde und dann kannst du nicken, aber was er sagt, dann sollen wir beten, dass Gott auch eine Auslegung gibt, oder? Und ich denke, das ist auch der Grund, warum bei uns jetzt weniger so diese Sprachenrede stattfindet, weil wir relativ viel einfach prophetisch reden. Von dem spricht ja auch der Paulus und sagt, das Prophetische ist besser, weil das verstehen die Leute und da, das dient ihnen, da dienen wir der Gemeinde damit. Gut, 1. Korinther 14 kannst du das selber nachlesen. In 1. Korinther 12, 7 heißt es auch, dass diese Geistesgaben eben nicht für uns sind. Die Sprachenrede, Sprachengebet ist sehr wohl für uns, weil es uns auferbaut, aber dieses prophetische Sprechen ist für die Gemeinde und dient der Gemeinde, nicht in erster Linie uns. Diese Geistesgaben sind ein Geschenk, das Gott uns gibt, die sich entwickeln. Sie sind kein Zeichen für geistliche Reife. Dürfen wir nicht verwechseln. Auch ein prophetisches Wort ist kein Zeichen für eine geistliche Reife. Es gibt Esel, die prophetisch geredet haben. Wie reif die geistlich sind, weiß ich nicht. Das ist einfach ein Geschenk, das Gott uns gibt. Und darum muss man, ein Zeichen von Reife sind die Früchte des Heiligen Geistes, okay? Die zeigen, ob ein Mensch reif ist in seiner Beziehung mit Gott, in seinem Gebetsleben. Lass uns noch im 1. Korinther 4, 14, 15 bis 18 das miteinander anschauen. Da fasst der Paulus das eigentlich ganz toll zusammen. Da sagt er, was soll ich also tun? Ich will auf beide Weisen beten. Auf die, bei der nur mein Geist zu Gott spricht, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Ich will auf eine Weise singen, bei der nur mein Geist Gott lobt, aber auch auf die, bei der mein Verstand tätig ist. Er sagt, lass uns doch beides machen. Es ist super, in Worten zu singen, es ist super, in Worten zu beten, aber es ist auch toll, im Geist zu singen und im Geist zu beten. Lass uns beides machen. Und denn wenn du Gott anbetest, ohne dass dein Verstand daran beteiligt ist, wie kann dann jemand, der diese Sprache nicht versteht, deinem Geist mit einem Amen zustimmen? Er weiß ja gar nicht, was du sagst. An deinem Dankgebet ist nichts Verkehrtes, sagt er. Aber dem anderen bringt es für seinen Glauben keinen Gewinn. Ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann, die von ihm eingegeben sind, und ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Der Paulus betet viel in Sprachen. Er baut sich immer wieder auf. Wer das Leben von Paulus anschaut, der weiß, dass er das auch braucht. Und das bringt ihn auch so weit, dass er schlussendlich sagt, ich kann im Überfluss und im Mangel leben. Das ändert nichts an meinem Herrn. Aber wenn ich in der Gemeinde versammelt bin, will ich lieber 5 verständliche Worte sagen, damit auch andere einen Gewinn davon haben und im Glauben unterrichtet werden, als 10.000 Wörter in einer Sprache, die keiner versteht, sagt er da. Lass uns beides tun. Ich glaube, dass es auch manchmal gut ist, in der Gemeinde in Sprachen zu singen oder in Sprachen zu beten. Ich glaube nicht, dass das was Schlechtes ist, und ich glaube auch nicht, dass die Leute da komplett ausflippen, wenn du das tust. Wir haben auch schon so Situationen gehabt, wo Leute nach dem Gottesdienst zu mir gekommen sind und gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass ihr da Hebräisch betet bei euch. Also irgendwie können die da gar nicht so schlecht damit umgehen. Wie, als letztes, und damit bin ich beim Schluss, wie kommen wir dorthin auch zum Sprachenreden, Sprachenbeten? Sprachenbeten jetzt in erster Linie. Eigentlich ist es so, wie wenn du eine Sprache lernst. Ich kann mich erinnern, ich habe mal versucht, Spanisch zu lernen. Da bin ich immer da von mir zu Hause nach Feldkirch gefahren. Ich glaube, am zweiten Abend hat die Lehrerin zu mir gesagt, kommt Ihnen das Spanisch vor? Bin dann nicht mehr hingegangen. Und mit ein Grund war, dass ich irgendwie nicht zurechtgekommen bin mit, man kommt dir so blöd vor, oder? Wenn man versucht, so in einer anderen Sprache zu reden, die du noch nicht beherrschst. Versuch mal Französisch nachzuplappern oder Spanisch. Irgendwie scheint es alles so nicht eingespielt zu sein auf diese Sprache. Und beim Sprachengebet ist das manchmal fast schon ein bisschen ähnlich. Das heißt, manche Leute stehen dann so da, und warten, ich kann
der Kummerkuh-Bewegung irgendwo herkommt.
Aber du bist derjenige, der spricht, und Gott ist derjenige, der inspiriert. Aber wir beginnen, die Dinge im Glauben auszusprechen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie bist du wiedergeboren worden? Haben da auf einmal die Kleider angefangen zu brennen? Dampf aus den Ohren, aus der Nase gekommen? Nein, du hast den Gott um Vergebung für deine Sünden gebeten und hast geglaubt, dass Jesus Christus dir jetzt vergeben hat, oder? Und genauso ist es im Sprachengebet auch. Im Lukas 11, 13, da sagt Jesus, bringt er dieses Beispiel von, wenn dein Kind dich um ein Brot gibt, dann wirst du ihm keinen Stein geben. Wenn es um einen Fisch gibt, dich bittet, wirst du ihm keine Schlange geben, hoffentlich. Sonst komm noch vom Gottesdienst zu mir, dann haben wir noch zu beten miteinander. Und er sagt dann, wenn aber selbst ihr, die ihr sündige Menschen wisst oder seid, wisst euren Kindern Gutes zu tun, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen, die ihm bitten, den Heiligen Geist schenken? Wenn du Gott um den Heiligen Geist bittest, dann darfst du glauben, dass er es dir auch gibt und empfängt. Und wenn ich glaube, dass ich empfangen habe, dann fange ich einfach an zu reden und Worte zu formulieren. Und dann kommt der Heilige Geist dazu und gibt auf einmal Worte ein. Aber Gott nimmt nicht deine Zunge und fängt dann auf einmal irgendwie so fremdgesteuert irgendwas zu tun. Okay? Und so können wir das einfach auch für uns annehmen. Einfach aussprechen, im Glauben annehmen. Gott gibt es dir, er hat es versprochen, er hat es gesagt, er möchte es dir geben. Und ich habe bisher im Leben nur ein einziges Mal erlebt, dass jemand das nicht empfangen habe, aber ich glaube, dem war einfach der Verstand zu sehr im Weg. Natürlich klingt es am Anfang doof. Natürlich sagt der Verstand, das deppert wie ein Baby, oder? Aber je mehr du das tust, je mehr du das übst, je mehr du das dranbleibst, und das ist so genial, du kannst beim Staubsaugen, Koda, Baba, Waschen, Terebelebese, du kannst beim Abwaschen, Halleluja, Herr, Scheda, Alabachandara, Wasaka, Terebechelelechi, beim Kochen, Lalalabarasike, Terebechelelechi, Antarabachi. Das geht so super. Bleib dran. Üb's einfach. Gib nicht auf. Es stärkt deinen inneren Menschen und dein Geist kommuniziert mit Gott. Amen. Die Bibel spricht sehr viel über Sprachenreden oder Zungenreden. Es ist diese Sprachenrede, Sprachengebet ist für alle zur eigenen Auferbauung. Die Sprachenrede ist nicht für alle, sondern ist eine Form des prophetischen Redens, wo die Gemeinde aufgebaut wird. Empfang und praktiziere einfach dieses Sprachengebet. Ich möchte dich einfach neu ermutigen. Wir sind manchmal zu sehr verstandesmäßig gesteuert. Das tut uns gut, wenn wir öfters vor Gott kommen und in Sprachen reden. Beten. Singen. Amen. Auch unser Lobpreisteam hat die Freiheit, wenn es dran ist, uns auch da hineinzuführen. Gut, lass uns beten miteinander. Der Mami hat das heute so super durchgezogen. Hey, wir sind 10 Minuten zu früh. Möchte ich einfach, falls du heute da bist und noch nicht in Sprachen betest, dann komm doch noch einfach nach vorne und dann, wenn du das haben willst, dann beten wir miteinander. Und ich glaube, dass Gott es dir schenken wird und du wirst gesegnet sein damit. Wenn du in Sprachen betest, aber noch so ein bisschen unsicher bist, weil der Feind kommt öfters. Wenn wir dann anfangen und dann tun wir ein bisschen was und irgendwann kommt dann der Feind hinein mit irgendwelchen Gedanken, na, das bist nicht du, vergiss das, das kommt aus dir selber raus. Dann lassen wir uns einschüchtern und hören auf, statt dass wir umso mehr dann einfach dranbleiben und Gott vertrauen, dass er es uns geschenkt hat. Und wenn du da wieder neu so ein bisschen eine Freisetzung brauchst, dann komm auch nach vorne, dann beten wir gerne mit dir, dass das wieder neu in dir entfacht wird. Wir sollen ja die Gaben entfachen, die der Heilige Geist uns geschenkt hat. Wenn du sonst irgendwelche eine Not hast, dann beten wir auch gern für dich. Es ist das Ministry-Team da und wir beten gerne mit dir. Und so segne ich dich im Namen Jesus einfach mit einer neuen Dosis übernatürlichem Gebet. Ich segne dich mit einer neuen Freiheit, auch in Sprache zu beten. Und ich segne dich mit tiefen Gottesbegegnungen, während du in Sprachen einfach da auch vor Gott bist und dich ihm hingibst. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.